Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Wir begrüßen heute Dr. Achim Glade und sind ganz froh und glücklich, lieber Achim, dass wir dich heute hier haben. Wir sind schon seit langem verbunden. Ich stelle dich ganz kurz vor. Du bist Jurist, Anwalt, Gesellschaftsrechtler und das warst du schon immer. Natürlich auch mit kleinen Blicken ins Steuerrecht. Ohne ein wenig Steuerrecht kann man Gesellschaftsrecht nicht sinnvoll betreiben. Und deine Karriere als Anwalt startete bei Hengeler. Und in der Zeit bei Hengeler warst du auch ein Jahr im Silicon Valley, bist dann gewechselt zu Taylor Wessing, bist dort Partner geworden und hast dich dann dazu entschieden, die Welt der Großkanzlei zu verlassen und hast die Kanzlei Glade Michel Wirz mitgegründet und bist heute auch noch Namenspartner dieser Kanzlei Glade Michel Wirz. Und ich nehme das Fundstück der Woche ausnahmsweise vorweg. Das Fundstück der Woche ist nämlich der Your Day. Der Achim Glade und ich mit anderen zusammen haben den Your Day gegründet. Und vielleicht versuchst du mal zu rekapitulieren oder dich zu erinnern, wie war das eigentlich? Was ist der Your Day? Wie sind wir auf die Idee gekommen? Und warum war es so spannend, damals den Your Day zu gründen? Und warum gibt es ihn heute noch?
Ja, lieber Burkhard, lieber Markus, ich freue mich erstmal ganz doll, dass ich heute hier bei euch beim Podcast sein darf, hier in Köln, und dass wir hier gemeinsam die nächste halbe Stunde gestalten können. Ja, der Your Day, das ist eine Geschichte, wenn ich mich da richtig dran erinnere, dann war das eine Idee, die verschiedene Kollegen gemeinsam hatten, die alle mal am Lehrstuhl Luther unterwegs gewesen sind an der Universität in Bonn. Und wir hatten alle gemeinsam eine Herausforderung. Wir waren in damals jedenfalls relativ kleinen Kanzleien und eigentlich hatte keiner die Zeit und auch keiner die Ressourcen, um alleine eine Bewerberveranstaltung auf die Beine zu stellen, der den Großen der Branche, die das damals schon hatten, irgendwie das Wasser reichen konnte. Und da haben wir damals die Köpfe zusammengesteckt mit damals 6 Kanzleien, wenn ich mich richtig erinnere. Und haben uns mal überlegt, was könnte man denn gemeinsam bewerkstelligen und haben relativ schnell festgestellt, da gibt es ganz schöne Sachen, die man machen kann. Und dann hat jeder seine Ideen beigetragen und relativ schnell ist eine Veranstaltung geboren, die dieses Jahr ins 16. Jahr geht, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, und die Veranstaltung geht ins 16. Jahr mit einem großen Erfolg, denn es ist eine ausgesprochen untypische Veranstaltung für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen, Kanzleien, die auf hohem Niveau arbeiten, kennenzulernen, in Workshops kennenzulernen. Natürlich wird auch in lockerer Atmosphäre toll bis in die Morgenstunden gefeiert. Was ich als ganz besonders in Erinnerung habe, ist, dass man am Anfang ein sehr großes Vertrauen untereinander haben musste. Um das mit 6, beziehungsweise ganz am Anfang waren es 5 unterschiedliche Kanzleien, auf den Weg bringen zu können. Und ich glaube, dass dieser Lehrstuhl von Markus Luther in Bonn, bei dem die meisten Initiatoren von uns promoviert haben, dass der dieses Band war, dass man sich gegenseitig vertraute. Denn wir alle sind Kanzleien, die damals jedenfalls mit ihren Daten unter anderem, was verdienen denn eigentlich Associates, bei uns sehr vertraulich umgegangen sind. Und ich kann mich an die Gespräche erinnern, wie wir uns angenähert haben und dass diese von großem Vertrauen geprägt waren. Und es ist ja versucht worden, den Your Day zu kopieren. Es hat ja auch zahlreiche Anfragen in den letzten Jahren gegeben, ob man mitmachen kann. Und ich kann mich auch erinnern, dass der Chefredakteur von einem Verlag, der sehr viel zu deutschen Kanzleien veröffentlicht, uns mal angesprochen hat, wie haben Sie das eigentlich hingekriegt? Und ich gehe fest davon aus, dass versucht wurde, auch dort das auf die Beine zu stellen mit unterschiedlichen Kanzleien. Aber es funktioniert eben nicht ohne Vertrauen.
Ja, vielleicht auch direkt die Frage für unsere Hörer, die zum Teil den Your Day noch nicht kennen. Warum ist das eigentlich keine Bewerbermesse oder wie läuft der eigentlich ganz grob ab, der Your Day? Und warum heben wir uns eigentlich relativ unique von anderen Veranstaltungen ab?
Ja, ich glaube, das spielt genau rein in das Thema Vertrauen unter uns Kanzleien. Denn was den Jurday abhebt von anderen Bewerbungs- und Bewerberveranstaltungen ist, dass hier eine eigene Veranstaltung geschaffen worden ist, wo die Kanzleien gar nicht so sehr mit ihren eigenen Kanzleimarken, mit ihren individuellen Vorteilen gegenüber den anderen, die auch präsent sind auf der Veranstaltung, versuchen zu punkten, sondern wo wir gemeinsam einfach jungen Juristinnen und Juristen Spaß am Beruf machen wollen und ihnen zeigen wollen, was unsere Arbeit eigentlich prägt und was wir in unseren Kanzleien auch an Gemeinsamkeiten haben und was uns vielleicht auch von den Wettbewerbern, die einem am Anfang vielleicht in den Kopf kommen, wenn man an große Kanzleien denkt, besonders unterscheidet. Und da, glaube ich, ist der Unterschied. Denn was wir auf dem Jurday ja machen, ist, dass wir gezielt Workshops gemeinsam veranstalten. Nicht jede Kanzlei hat einen einzelnen Workshop, sondern alle Kanzleien setzen sich zusammen und bearbeiten gemeinsam Themen und auch gemeinsam mit den jungen Nachwuchsjuristinnen und Juristen, die teilnehmen. Und wir versuchen gemeinsam einfach Einblick in die Arbeit zu geben. Und ob der Kollege oder die Kollegin hinterher dann besonders toll begeistert ist von Streckmark Schwedhelm oder von uns bei Glademichel Wirz oder einer der anderen Kanzleien, das ist erstmal sekundär. Wichtig ist, dass sie sich für uns begeistern und dass sie verstehen, was uns so besonders macht gegenüber den anderen Kanzleien.
Was ich auch toll finde, wir haben ja viel ausprobiert in den letzten Jahren, wie so Workshops ablaufen, und mit Abstand am besten hat sich ja dargestellt, dass man wirklich die jungen Kolleginnen und Kollegen, Studierenden und Referendare in den Fall reinwirft, ne? Und gemeinsam sie wie ein Wirtschaftsanwalt, wie ein Steueranwalt arbeiten lässt und das eben ja mit hoher Betreuung, denn sozusagen auf jeden Teilnehmer kommt ja fast ein teilnehmender Anwalt, eine teilnehmende Anwältin aus den veranstaltenden Sozietäten. Das ist schon sehr besonders.
Ja, das macht es auch, glaube ich, den ganz besonderen Reiz aus, dass wir, ich kann jetzt nur aus unserem M&A-Workshop das mal berichten, wo wir nicht anfangen, vortragsmäßig Folien vorzuführen und zu zeigen, wie läuft eigentlich ein Unternehmenskauf ab, sondern wir spielen gemeinsam als Anwälte zunächst eine Szene vor, wo ein mittelständischer Mandant, der sein Unternehmen verkaufen möchte, gemeinsam mit seinem langjährigen Unternehmensanwalt zur Kanzlei kommt und sagt, ich brauche jetzt Fachleute für diesen Unternehmensverkauf und ich bin mit folgenden Dingen konfrontiert, die ich gar nicht so richtig verstehe. Ich weiß nicht, was eine Due Diligence ist, alles läuft hier auf Englisch ab, die haben irgendwelche Vorstellungen davon, wie das alles laufen soll, erklären Sie mir doch mal. Und dann setzen wir uns hin und spielen im Prinzip das Erstgespräch in der Kanzlei und ziehen uns dann für den zweiten Termin praktisch vorbereitend zurück in Kleingruppen. Burkhard übernimmt dann immer die Steuerrechtsgruppe. Alle, die Lust haben, sich ein bisschen mal mit dem Steuerrecht zu beschäftigen, die gucken dann in die steuerlichen Implikationen dieses Falles. Ich persönlich erarbeite immer das SBA gemeinsam mit einem weiteren Kollegen, mit den Anwältinnen und Anwälten. Und ich bin persönlich immer ganz begeistert, wie viel sich dann auch erarbeiten lässt, weil ja alle mit einer Vorbildung kommen, die zwar nicht im Unternehmenskauf stattgefunden hat natürlich, also das ist ja ein sehr, sehr spezielles Rechtsgebiet, und auch im Steuerrecht ist im Zweifel gar nicht so viel da, aber das Grundverständnis ist da. Und da merkt man, wie viel Spaß es macht, sich diese Themen dann rauszuarbeiten und einfach zu sehen, wo könnten die Probleme sein.
Ich weiß ja auch, wie wir schon häufig jetzt Begeisterung hatten für junge Studenten, Referendare, die ja wirklich in ein völlig fremdes Rechtsgebiet reingeworfen werden und dann nach, sagen wir mal, einer intensiven Bearbeitungszeit von vielleicht knapp 60 Minuten sich dahinstellen und dann Ergebnis zum Kartellrecht, zum SBA, zum Steuerrecht präsentieren, als hätten die noch nie was anderes gemacht. Und dann fragt man sich selbst, dann hätte ich das eigentlich dann auch nach dem ersten Staatsexamen so selbstbewusst hinbekommen. Also das ist schon manchmal beeindruckend. Also das ist schon eine tolle Sache.
Jetzt sind das natürlich auch ganz hochkarätige Kandidatinnen und Kandidaten, die in der Lage sind, das in der Kürze der Zeit tatsächlich so auf die Beine zu stellen. Für mich ist das aber eben auch das Zeichen, genau so ist ja auch unsere Berufswelt und unsere Wirklichkeit. Wenn junge Anwältinnen und Anwälte zu uns kommen, die haben noch nie einen Unternehmenskauf begleitet. Vielleicht haben sie als Referendar irgendwo reingeschnuppert. Wenn die mit uns zum ersten Mal zum Finanzgericht fahren, dann sind das natürlich erstmalige Erlebnisse, wo man dann aber eben systematisch sich einarbeiten kann. Und das ist ja das, was das Jurastudium oder die Jura-Ausbildung insgesamt bei aller Kritik an Vor- und Nachteilen doch wirklich vermittelt, dass man sich in relativ kurzer Zeit in fremde Sachverhalte, Problemstellungen einarbeiten kann und damit konstruktiv umgeht. Ich sage meinen Studentinnen und Studenten immer, eine gute Theorie ist die beste Praxis. Das ist von Alois Schumpeter, einem Nationalökonom im 19. Jahrhundert. Um ihnen zu zeigen, diese Substanz braucht ihr, weil viele der Absolventen sagen, das, was ich hier alles lerne, werde ich doch nie wieder verwenden. Vieles davon nicht, aber dass sie das sich so erarbeitet haben, das bildet eben so aus, dass man das tatsächlich dann in der Praxis auch in völlig anderen Themen umsetzen kann. Und will ich keine Lobhudelei fürs Jurastudium betreiben, aber das fasziniert mich an dieser Ausbildung nach wie vor. Und bei allen Reformen, die es gegeben hat, bei allen Vor- und Nachteilen, das funktioniert ja jedenfalls vom Grundsatz her. Und man muss auch sagen, die juristischen Staatsexamen haben eine hohe Aussagekraft. Das ist nach wie vor so und deswegen streiten sich alle um die Prädikatsjuristen, die Verwaltung, die Gerichte, Großkanzleien. Und das war der Grund, warum wir den Jurde ins Leben gerufen haben, um da eben eine Veranstaltung gerade den Großkanzleien, so wie du es gesagt hast, entgegenzusetzen. Nicht? Das können wir auch in kleineren, hochspezialisierten Einheiten, in attraktiven Boutiquen. Vielleicht wollen wir da auch nochmal deinen Erfahrungsschatz so ein bisschen ans Mikrofon bringen. Ich habe dich eben vorgestellt und die ersten Stationen waren ja nun Stationen renommierter Großkanzleien. Die ersten Stationen waren mit Silicon Valley, mit dem Ausland, mit der großen, weiten Welt verbunden. Und trotzdem hast du dann mit deinen Partnern in Düsseldorf dich zusammengeschlossen und hast die seit vielen Jahren jetzt ja auch schon sehr erfolgreiche und herausstechende Kanzlei Glade-Michel-Wirz im gesellschaftsrechtlichen und kartellrechtlichen Bereich insbesondere ins Leben gerufen.
Ja, der Erfahrungsschatz. Also ich glaube, einmal muss man sagen, mein Berufsstaat liegt ja nun auch schon 25 Jahre zurück. Und sicherlich gab es damals auch schon kleine und hochspezialisierte Kanzleien, aber in dem Arbeitsumfeld, in dem ich gerne arbeiten wollte, im internationalen M&A-Geschäft, gab es damals keine wirklichen Wettbewerber, die das in einem kleineren Rahmen hätten darstellen können. Ich glaube, das muss man einfach sehen. Da hat sich der Markt entwickelt. Ein bisschen haben wir ihn vielleicht auch an der Stelle mitprägen dürfen. Das ist einfach was, was es in der Form damals so noch nicht gegeben hat. Und man muss auch noch dazu sagen, das Büro, in dem ich gestartet bin, war deutlich kleiner, als es heute ist bei Hengeler. Das waren lange nicht so viele Anwälte. Ich würde aus dem Kopf sagen, vielleicht so um die 40, vielleicht 45. Also das ist unsere Kanzleigröße heute fast, wie man da gestartet ist. Das muss man einmal sehen. Und dann hat man natürlich auch die Erfahrung gemacht im Laufe von letztlich Tätigkeit in zwei Großkanzleien, dass das Berufliche, auf das man vielleicht ganz am Anfang geguckt hat, im Leben nicht alles ist, sondern dass auch die Art und Weise, wie man seinen Beruf betreibt, ganz wichtig ist. Also nicht nur dieses Fachliche und immer am tollsten Mandat arbeiten, das will man auch haben, aber dass man sich das drumherum auch ein bisschen gestalten kann und sagen kann, ich möchte in einem Umfeld sein, wo die Leute irgendwo alle auf eine wirkliche, auch menschliche Kultur verpflichtet sind. Das ist, glaube ich, lange nicht in jeder Kanzlei heute so. Und wo man auch gemeinsame Grundwerte hat, an denen man sich hält und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle dann mal gegen die reine kaufmännische Betrachtungsweise die Dinge so machte, dass man eben sagt, ich komme auch wirklich jeden Tag gerne ins Büro und habe Spaß dran. Vielleicht macht es nicht jeden Tag Spaß, aber jeden Tag gerne ins Büro kommen, das ist ganz wichtig. Und das ist was ich gelernt habe und wo ich glaube, dass heute junge Menschen eine deutlich bessere Perspektive haben, weil einfach diese Möglichkeiten heute da sind, weil einfach sich das Kanzleiumfeld da nochmal ganz anders entwickelt hat und wir ja auch lange nicht die Einzigen sind und deswegen ja auch in dieser Gruppe zum Beispiel mit den Jurde-Kanzleien gut zusammenarbeiten, bei denen man so ein kulturell besonderes Umfeld finden kann und trotzdem, und das war uns in unserer Kanzlei und ich weiß, bei euch war das ja auch immer schon so, ganz, ganz wichtig, trotzdem an der Marktspitze arbeitet, weil gerade an der Marktspitze ist es das, wo es Spaß macht. Man quält sich nicht durch die 6-7-jährige Ausbildung plus dann vielleicht noch eine Promotion, LLM, all diese Themen, um dann hinterher irgendwo im Mittelfeld zu spielen, sondern wenn man top ist, dann will man auch weiter top arbeiten und das ist das, was uns definiert und das kann man eben in der Boutique heute auch.
Du hast jetzt gerade zwei Begriffe erwähnt, auf die ich noch zurückkommen wollte mit einer ganz kleinen Frage. LLM oder Promotion?
Also ich sage Promotion, weiß aber, dass das nicht unumstritten ist, diese Einordnung. Ich persönlich glaube, dass dieses sich wirklich mal meistens ja doch am Ende mindestens 2 Jahre durchzubeißen durch ein einziges Thema, bei dem einem zwar viele Menschen unterstützen können, aber man letztlich alleine es durchdenken und zu Ende denken muss und auch eine Tiefe schaffen muss. Und auch bei der Promotion bei den Juristen und Juristinnen ist es ja dankenswerterweise so, dass das Niveau in Deutschland auch doch relativ gesichert ist. Vielleicht nicht immer, aber doch durchgängig schon, sowohl von den Eingangsmöglichkeiten als auch dann hinterher bei der Frage, wie man und ob man dann auch wirklich promoviert wird. Ich glaube, da ist es dann doch noch ein bisschen anders als beim LLM, der in seiner Weise auch herausfordernd ist, aber ja doch, soweit ich das weiß, etwas verschulter ist und auch eine deutlich größere Bandbreite bei den Universitäten bietet, ob man tendenziell ein schönes Jahr haben möchte, was eben auch einem inhaltlich etwas bringt, aber wo vielleicht der akademische Fokus nicht ganz so stark ist, oder ob man was natürlich auch gibt und was sicherlich der Promotion in keiner Weise nachsteht, an einer der wirklichen Top-Universitäten sich ein sehr, sehr hartes LLM-Jahr macht. Ich glaube, dass ein LLM aus Harvard oder einigen anderen Universitäten einer Promotion in nichts nachsteht, vielleicht manchmal auch überlegen ist. Das brauchen wir ja gar nicht zu diskutieren.
Vielleicht nochmal eine Frage zum Juroday. Das Schöne ist ja auch, dass sich über die Jahre bei den ganzen teilnehmenden Kanzleien ja nicht nur die Zusammenarbeit für den eigentlichen Juroday ergeben hat, sondern auch bei den angestellten Anwälten. Vielleicht willst du da ein bisschen kurz drüber berichten, was das bedeutet, was wir da anbieten?
Ja, wir haben ja damals recht schnell erkannt, dass nicht nur das reine Recruiting ein Thema ist, bei dem man Synergien schaffen kann, sondern dass auch die Fortbildung ein Thema ist, wo jede der Kanzleien besondere Aspekte mitbringt und besonderes Know-how einbringen kann. Und da wir die Fortbildung ja im Haus ohnehin für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen, ist ja auch gar nicht schadet, wenn der ein oder andere noch aus einer anderen Kanzlei mit dabei sitzt. Und deswegen haben wir jetzt reihum einmal im Quartal eine Fortbildungsveranstaltung einer Juroday-Kanzlei, die dann die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einlädt. Und dann gibt es immer einen Fachvortrag, der meistens in die Ecke dieser Kanzlei dann mit speziellen Besonderheiten fällt. Bei euch ist das immer besonders eindeutig. Das ist dann immer die Steuerfortbildung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir besonders schätzen. Und das Ganze klingt dann ja auch immer noch mal aus in einem gemütlichen Abend, wo eben auch die Kolleginnen und Kollegen sich untereinander kennenlernen, weil es ja unheimlich wichtig ist, in der Juristenwelt auch vernetzt zu sein. Und man da eben sieht, es gibt Gleichgesinnte, die ähnlich denken, und wir haben ja auch Kolleginnen und Kollegen, die man auch mal ganz informell dann anrufen kann, weil man sich kennt, wenn man mal ein Thema hat, wo man vielleicht auch im Hause keinen findet, der einem gerade so richtig weiterhelfen kann auf dem Level, wo man fragen möchte. Und dann greift man mal zum Hörer und sagt, du, sag mal, hast du eine Idee, wie ich daran gehen könnte?
Ja. Vielleicht nochmal zurück zu der Art, wie ihr euer Geschäft betreibt als Boutique. Seid ihr, wir zum Teil auch wir, ja wirklich im Pitch mit Großkanzleien. Ne? Wie präsentierst du eigentlich dann sozusagen eure Vorteile? Was sind eure USP, wenn ihr sozusagen bei einem großen DAX-Unternehmen in einen internationalen M&A-Prozess rein wollt und da konkurriert mit den Großen? Wo könnt ihr da punkten?
Ja, unser USP, also tatsächlich, wir konkurrieren da praktisch nur mit Großkanzleien, wenn es in die Pitch-Situation reingeht. Unser USP ist halt, dass wir als Partner wirklich voll in den Mandaten drinstecken und auch in den Details drinstecken, dass wir sehr niedrig geleveraged arbeiten und dass wir mit schlagkräftigen Teams, aber nicht mit überbordenden Teams in die Transaktion reingehen. Und das führt dann halt dazu, dass auch der Informationsfluss innerhalb des Teams perfekt ist. Jeder ganz genau weiß, wo man gerade strategisch steht, und deswegen man nicht vielleicht den, nehmt's mir nicht böse, wenn ich jetzt vom Steuerpartner rede, aber den Steuerpartner der Großkanzlei ganz gut aushören kann, weil er vielleicht ein bisschen mehr erzählt als seinem M&A-Kollegen, das gerade lieb ist, weil die beiden vielleicht nicht ganz so gut untereinander vernetzt sind. Und wir sind ja in einem schlagkräftigen Netzwerk unterwegs, auch an der Stelle, so dass wir Full Service und alles dann auch in der M&A-Transaktion anbieten, trotz unserer Fokussierung. Und da auch ein paar Vorteile haben, dass unsere Netzwerkpartner sich teilweise auch stärker auf das Mandat konzentrieren, als wenn man jemanden hat, der der das machen muss, weil sein Partner ihm das gesagt hat.
Finde ich ja auch wieder ganz interessant beim Your Day. Da stehen wir ja dann auch den Teilnehmern Rede und Antwort, wenn die das wollen. Die haben häufig ganz viele Fragen. Was macht ihr? Warum ist es attraktiv, nicht in der Großkanzlei zu arbeiten, sondern bei euch in der Boutique? Und da haben wir ja auch so ein Fragefenster dann immer nachmittags, wo die uns quasi löchern können. Und wo die sich nicht bei uns bewerben, sondern sozusagen gedanklich bewerben wir uns, wenn überhaupt, das ist ja ein sehr lockerer Rahmen, dann bei denen und stehen den Antwort für alle Fragen, die wir die mitbringen. Also das finde ich sozusagen noch super beim Your Day, dass da dieses Fragefenster und diese persönlichen Gespräche eröffnet werden.
Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, wie du euren Arbeitsprozess gerade beschrieben hast, denn da stecken ja versteckt große Vorteile, Anreize für junge Kolleginnen und Kollegen drin. Denn das, was du gerade beschrieben hast, heißt, da sitzt nicht jemand im Hinterzimmer und schreibt von einem Team von 20 Anwältinnen und Anwälten zu einer Spezialfrage einen Vermerk, sondern das, was du ja gerade beschrieben hast, ist ja ein völlig anderer Arbeitsprozess, in dem die jungen Kolleginnen und Kollegen voll verantwortlich mit eingebunden, natürlich mit der Partnerunterstützung, aber sie arbeiten am Mandat, sie arbeiten mit den Menschen, die es betrifft. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was wir bieten können und was in der Beschreibung deiner Tätigkeit ja 1:1 drin gesteckt hat.
Ja, ich glaube, das ist wirklich das, was es so wahnsinnig attraktiv macht. Dass wir in diesen kleinen Teams arbeiten, bedeutet ja, dass man in Besprechungen mit dabei ist und dass man nicht gebeten wird von irgendeinem Mid-Level Associate, man möge doch mal zu dieser oder jener Rechtsfrage oder zu dieser oder jener Vertragsklausel etwas schreiben, sondern dass man im Gespräch mit dem Mandanten das Problem mitbekommt, an dem gerade gearbeitet werden soll und auf das der Vermerk hinausläuft und deswegen sehr zielorientiert wirklich das, was man da juristisch gerade macht, auf das Mandat und auf die ganz konkreten Probleme des Mandanten bezieht. Und da wir ja gar kein Interesse haben, weil wir immer super gut ausgelastet sind, irgendwie Leute damit zu beschäftigen, lange Vermerke zu schreiben, heißt das auch, dass unsere Associates immer sehr, sehr problembewusst wirklich als Berater auch im Vermerkschreiben unterwegs sein dürfen und ganz gezielt die Dinge ausführlich und intensiv bearbeiten, auf die es ankommt, aber das links und rechts auch liegen lassen.
Das finde ich auch sozusagen, das bei Streckmark Schwete, wahrscheinlich bei euch auch sozusagen einer der USPs, das wird auch schnell falsch verstanden, dass man dadurch, dass man in kleinen Teams arbeitet, gerade auch als Partner, in unterschiedlichen Rechtsbereichen eine unheimlich hohe Expertise entwickelt. Und wenn man das dann erklärt, also bei dir wird das nicht anders sein als bei uns, dass man im Gesellschaftsrecht sehr tiefgehende Kenntnisse erwirbt, wenn man in dieser Art arbeitet, aber genauso dann wie bei dir im Vertragsrecht, im Kartellrecht und so weiter, Fusionsrecht, dann wird schnell, also wenn man es falsch verkauft, denken die Leute, man sei irgendwie so Generalist. Ne? Aber man, durch diese Art im kleinen Team zu arbeiten, entwickelt man eben auf mehreren Bereichen eine unheimliche Expertise, wo in der Großkanzlei eher 3, 4, 5 Leute dann sozusagen mitgebucht und auch bezahlt werden müssen. Und die müssen dann auch ineinander greifen, dass da nichts verloren geht. Das ist eigentlich einer der wesentlichen Punkte, wo wir unsere Stärken als Boutique ausspielen können.
Ja, ich finde das immer ganz spannend, dass man eben, also jedes Mandat ist neu, sage ich immer. Ja, also natürlich kann ich auch zu meiner Jugendzeit hieß es immer, derjenige im Grundstücksrecht Ostdeutschland, der absolute Experte sein, der Einzige weiß, wie man mit diesen ganzen Restitutionsansprüchen umgeht und mein Leben lang nichts anderes mehr machen. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so reizvoll, sondern in der Breite eben des Gesellschaftsrechts, des M&A, die Themen zu sehen, die Themen zu erkennen, zu verstehen und dann auch genau zu wissen, was kann ich selber bearbeiten, was traue ich mir zu, was liegt in meinem Fokus und dann aber auch ganz konsequent zu sagen und das, was nicht dazu gehört, das lasse ich aber auch wirklich den bearbeiten, der da viel besser drin ist. Ja. Und das ist bei euch mit dem Steuerrecht natürlich völlig eindeutig, ja, dass man da relativ schnell an Grenzen kommt, wo man sagt so und jetzt rufen wir mal in Köln an. Und da gibt's natürlich auch im Gesellschaftsrecht Dinge, wo man auch durchaus da mal den Kollegen reinholt und sagt, so und jetzt jetzt bist du doch ein bisschen besser als ich und jetzt machen wir das mal gemeinsam. Aber als junge Menschen, man bekommt einen tollen Überblick. Wir legen da übrigens auch ganz großen Wert drauf, dass man innerhalb eben dieses gesellschaftsrechtlichen und M&A-rechtlichen Spektrums eine Bandbreite sieht. Deswegen bei uns arbeitet man, ich vermute bei euch das ähnlich, mit allen Partnern mal zusammen im Laufe seiner Associate-Zeit, um dann für sich selber rauspicken zu können, was macht mir eigentlich besonders viel Spaß? Denn das, was einem besonders viel Spaß macht, da ist man meistens auch besonders gut.
Das finde ich bei euch so toll, bei uns auch, dass wir sozusagen den jungen Anwältinnen und Anwälten, die bei uns anfangen, so eine Art Referendariat 2.0 bieten kann. Ne, dass die, wenn die das wünschen, am Anfang für alle unsere Partner arbeiten und eben auch aus den unterschiedlichsten Bereichen, Gestaltung, Steuerstrafrecht, Steuerstreit, unterschiedliche Steuerarten, also jetzt nur mal aus unserer Welt zu berichten, eben Eindrücke zu bekommen, auch zu sehen, Mensch, die arbeiten auch alle etwas anders. Ne? Wir haben zwar ein großes gemeinsames Grundverständnis, aber natürlich ist jeder anders. Und man kann von jedem gute Sachen, und wenn es nur Formulierungen sind, klauen und dann viel besser entscheiden, welche Spezialisierung mir eigentlich Spaß machen. Denn, seien wir mal ehrlich, wenn ich da ein Schwerpunktthema an der Uni gemacht habe, heißt das mitnichten, dass das der Bereich sein muss, der mich später in der anwaltlichen Tätigkeit erfüllt. Also wir haben ganz viele Anwälte, das wird vielleicht bei euch auch nicht anders sein, die mal ganz anders gestartet haben, beispielsweise im Insolvenzrecht oder wie du, Burkhard, im Gesellschaftsrecht und bist dann im Steuerrecht gelandet, internationalen Steuerrecht. Und so ein Verständnis kann man nur in der Tätigkeit entwickeln, was einem Spaß macht.
Ja, das beobachten wir auch immer wieder, dass die Leute ganz woanders landen, als sie sich vielleicht selber mal gesehen haben, weil es ihnen so viel Spaß macht.
Und man eben vorher auch gar nicht abschätzen kann, was denn eigentlich der Bereich bedeutet, wo man meint, talentiert zu sein, wo man sich meint, sich wohlzufühlen und dann findet man auf einmal etwas ganz anderes, was viel attraktiver ist, subjektiv für die Einzelnen oder den Einzelnen. Einen Punkt haben wir jetzt noch nicht besprochen, der ja für dich auch Motivation war, sich aus den Großkanzleien zu verabschieden und eben eine hochspezialisierte eigene Boutique ins Leben zu rufen. Und das ist etwas, was mir auch immer sehr wichtig gewesen ist, nämlich die Möglichkeit, sein eigenes Umfeld erstens auszusuchen und zweitens auch mitzugestalten. Wie bindet ihr da die jungen Kolleginnen und Kollegen ein?
Ja, das einmal passiert das schon ganz natürlich, weil wir mit 30 Anwältinnen und Anwälten mit einem zentralen Standort in Deutschland ohnehin permanent im Dialog sind. Das heißt, das, was wir Partner unter uns besprechen, das kriegen die Associates sowieso früher oder später mit, meistens eher früher, manchmal noch früher, als uns das klar gewesen ist. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Dann ermuntern wir unsere Associates immer dazu und übrigens genauso auch unsere nicht-juristischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Themen einzubringen und aktiv frühzeitig einfach Vorschläge zu machen, wenn sie Ideen haben, die einfach bei uns zu platzieren. Nicht jede Idee kann gehört werden, nicht alles, also gehört kann jede Idee werden, umgesetzt werden, kann nicht jede Idee. Aber es ist wichtig, drüber nachzudenken und oft kommt dann auch aus dem gemeinsamen Denken was ganz anderes raus, aber auch eben nicht das, was wir uns vielleicht vorher gedacht hatten. Und dann haben wir ganz regelmäßig auch feste Formate, in denen wir uns austauschen. Einmal im Jahr machen wir mit unseren Anwältinnen und Anwälten ein Strategie-Meeting, wo wir uns für einen ganzen Tag dann auch immer in ein Hotel zurückziehen und dann ganz systematisch die Dinge aufbereiten und das auch in Workshops machen, wo wir Partner bewusst nicht drin sind, sondern in Arbeitsgruppen eben Themen, die auch für die Associates besonders wichtig sind, einfach mal gemeinsam erarbeitet werden und wo die dann auch vorstellen, wie würden wir das eigentlich sehen, wie würde es aus unserer Sicht laufen. Und das finden wir immer super spannend. Und dann haben wir, da sind wir ja auch so ein bisschen bekannt für jede Menge soziale Themen, also soziale Veranstaltungen, wo wir Socializing betreiben. Wir waren gerade letzte Woche Mittwoch bei uns gegenüber von der Kanzlei, hat eine Pommesbude mit Wein aufgemacht jetzt, wo es im Düsseldorf ist ja immer etwas schicker, im Pelikan Fly jetzt Wein und Pommes als Kombination gibt, ist ganz hip, super netter Laden und da sehen wir uns im Moment einmal im Monat auch dann mittwochs abends und wer Lust hat, kommt noch eben rüber, trinkt noch ein Glas Wein, isst eine Pommes und eine Currywurst dazu und da kriegt man dann immer eine ganze Menge auch mal so gesagt, dass es super gut passt und dass man es auch gut umsetzen kann.
Und in dem Bereich ist das Jahr 2024 für die Boutique Glade Michel Wirz aus Düsseldorf natürlich ein ganz besonderes Jahr gewesen. Denn wir von Streckmark Schwedheim haben euch ja zu Jahresbeginn zu einer Karnevalsveranstaltung nach Köln eingeladen. und haben die Ressentiments zwischen Düsseldorfer und Kölner Karneval überwunden, gemeinsam überwunden. Und das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und wir hatten auch den Eindruck, dass den jungen Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf und auch den Älteren teilweise, ich möchte den Markus Wirz jetzt nicht als älter bezeichnen, also das bitte nicht erzählen, und das ist natürlich auch nicht so, aber er war ja auch dabei und schien begeistert gefeiert zu haben, hatte ich den Eindruck.
Ja, ich musste ja leider ganz kurzfristig absagen, mandatsbedingt, wie es manchmal dann so ist, aber alles, was ich an Feedback gekriegt habe, war vollkommen begeistert. Und ich glaube, irgendwie hoffen schon alle drauf, dass ihr entweder fürs nächste Jahr wieder einladet oder die Gegeneinladung dann zu uns einnimmt und dann im übernächsten Jahr wir wieder bei euch mitfeiern dürfen. Also alle waren begeistert und in der Tat, es hat offensichtlich auch perfekt funktioniert zwischen Kölnern und Düsseldorfern, was im Karneval ja vielleicht nicht immer der Fall ist.
Ein ernstes Thema brennt mir noch unter den Nägeln. Wie siehst du, wie seht ihr die Entwicklung KI und deren Einsatz in eurem Tätigkeitsbereich?
Ja, scherzhaft sage ich ja manchmal, wir haben nicht künstliche Intelligenz, wir haben noch echte Intelligenz. Aber ich fürchte, dass man sich mit dem Spruch nicht mehr retten kann heutzutage. Ich glaube, dass im Moment die KI für die wirklich intensive juristische Arbeit noch nicht weit genug ist. Also für das, wo eigentlich unsere Arbeit einsetzt, da glaube ich, dass heute die KI noch nicht an der Stelle ist, dass sie uns ersetzen könnte. Was sie sicherlich schon kann, ist uns unterstützen, indem sie Dinge vorbereitet. Mir hat gerade ein Mitarbeiter letzte Woche gezeigt, wie er über eine KI einfach nochmal eine kleine Recherche gemacht hat, die dann um Fundstellen ergänzt war, was ich ganz interessant fand, weil man eben nicht nur das Ergebnis der KI präsentiert kriegt, sondern auch, wo habe ich diese Erkenntnisse hergezogen als KI, und dann auch in der Lage ist zu kontrollieren, ist das eigentlich vernünftig? Habe ich das Gefühl, die KI ist hier in die richtige Richtung gegangen? Oder ist die KI einfach am Thema vorbei, weil sie eben an der Stelle noch nicht weit genug war? Ich glaube, es ist aber auch ein sehr schwieriges Thema, weil die Beschäftigung vom Problem des Mandanten her, was ich vorhin sagte, man sitzt in der Besprechung und nimmt dann ja aus 1-2 Stunden Besprechung mit dem Mandanten sehr, sehr viele Querbezüge mit in der Problematik, bei der ich heute noch nicht weiß, wie man die in eine KI auch so eingefüttert kriegen kann, dass sie dann wirklich vielleicht zu sehr stabilen Grundergebnissen kommt, die man dann nur noch quasi verifiziert. Ich glaube, die letzte Meile, die werden wir immer als Menschen gehen müssen. Das wünsche ich mir auch ein bisschen. Und glaube auch, dass wir da als Juristinnen und Juristen jedenfalls auf dem Level, auf dem wir arbeiten, sicherlich nicht ersetzbar werden. Vielleicht liege ich falsch, aber der Podcast ist ja vielleicht eine Weile zu hören und dann kann das jeder für sich beurteilen.
Ja, ich glaube, dass jedenfalls ja die Nähe zur Mandantin und die Nähe zum Mandanten und das persönliche Vertrauensverhältnis, was zwischen Mandanten und Beratern doch sehr wichtig ist, jedenfalls aus unserer Sicht und auch aus eurer Sicht ja sehr, sehr wichtig ist, das jedenfalls kann durch KI nicht ersetzt werden. Wir haben alle damit zu kämpfen, dass qualifizierte Nachwuchsjuristinnen, qualifizierte Nachwuchsjuristen Mangelware sind und an allen Fronten gesucht werden. Und ich glaube, da müssen wir genauso wie die Großen einfach auch wieder Vorreiter sein, KI dann eben als Arbeitsentlastung zu dem Zeitpunkt, wo sie Sinn macht und wo sie auch unter Kostengesichtspunkten Sinn macht und nicht nur, weil es gerade eine Modewelle ist, einzusetzen und den Zeitpunkt zu treffen, an dem man KI tatsächlich einsetzen muss und auch sinnvoll einsetzen kann.
Ja, also ich glaube, in der Due Diligence zum Beispiel gibt es heute schon durchaus deutliche Bereiche, wo die KI vielleicht gar nicht die besseren Ergebnisse liefert, aber deutlich kostengünstigere Ergebnisse liefert, die für den Zweck der Sache völlig ausreichen. Wenn ich ein großes Wohnungsportfolio irgendwie in der Transaktion angucke und da sind 2.500 oder 10.000 Mietverträge durchzugucken, natürlich guckt die heute auch kein Associate durch, alle 10.000. Aber die KI kann die einmal durchscannen. Ob die sich am Ende bei 10.000 Mietverträgen 30 Mal in der Kündigungsfrist vertan hat, ist dann vollkommen irrelevant in der Sache. Das muss auch keiner mehr kontrollieren. Und ich glaube, in solchen Bereichen ist es relativ einfach. Auch in der Vertragsvorbereitung mag es durchaus für standardisierte Verträge Dinge geben, wo auch heute schon eine KI einem eine gute Grundlage liefert, die man dann vernünftig überarbeitet und dann eben auf das Spezialprofil des Mandanten zuschneiden kann.
Ja. Lieber Achim, du hast eben von Wein und Pommes erzählt. Und das Schöne ist ja am Your Day, dass die ganz Hartgesottenen dann, wenn eigentlich die Veranstaltung schon dabei ist, nicht zur Kö, sondern zum Kudamm ziehen. Also jedenfalls, ich glaube, ausnahmslos bisher. Ne? Und dann die letzte Currywurst noch am Kudamm verspeisen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns da vielleicht sehen. Dann weder auf ein Alt noch ein Kölsch, sondern ein Pilz. Vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast warst.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und als im Ruhrgebiet aufgewachsenes Kind freue ich mich schon darauf, mit dir mit einem Pilz dann in Berlin anzustoßen und mit dem Burkhardt. Vielen Dank euch.